Herzlich willkommen zu Professionell Auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten. Deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Ja, stell dir vor, Veränderung wäre keine Bedrohung, sondern deine stärkste Ressource. Etwas, das du gezielt trainieren und nachhaltig gestalten kannst. Mein heutiger Gast ist einer der gefragtesten Experten, wenn es darum geht, Wandel wirklich in die Praxis zu bringen. Professor Dr. Axel Koch. Er ist nicht nur Professor für Training und Coaching, sondern vor allem der führende Veränderungspsychologe im deutschsprachigen Raum. Seine preisgekrönte Transferstärke-Methode gilt als Gamechanger für nachhaltigen Lerntransfer in Unternehmen und darüber hinaus. Axel Koch weiß, die meisten scheitern nicht am Was der Veränderung, sondern am Wie. Wie wir das besser machen können und was das konkret für dich bedeutet, das besprechen wir heute. Ich freue mich ganz besonders, dass Axel Koch heute Zeit für uns gefunden hat. Hallo Axel, ich freue mich, dass du bei Professionell Auftreten heute mit dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Silvia. Grüße dich.
Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Gerne.
Gab es für dich denn eigentlich einen Schlüsselmoment, der deine Begeisterung für die nachhaltige Veränderung bewirkt hat? Und was hat dein Schwiegervater damit zu tun?
Ja, der erste Schlüsselmoment ist, dass ich auch seit vielen Jahren im Bereich Training unterwegs bin. 30 werden es mittlerweile oder sind schon drüber. Und ich natürlich auch, wie viele Trainerinnen und Trainer, auch über die Jahre immer wieder gemerkt habe, naja, wir hätten gern, dass die Leute hinterher mehr umsetzen, gerade wenn man sie wieder trifft. Und der Schlüsselmoment jetzt für die Idee war tatsächlich ein Buch, was ich 2008 auf den Markt gebracht hatte. Das heißt Die Weiterbildungslüge. Und da war sozusagen der Aufhänger, zu sagen, Mensch, wir merken, die Leute setzen nicht so viel um. Und kann man es nicht noch besser machen? Gibt es nicht noch eine eigene Lösung? So, und was der Schwiegervater nun damit zu tun hat, ist ganz einfach. Mein Schwiegervater ist Botaniker, der hat mal einen botanischen Garten geleitet. Und als ich den mal erstmalig kennengelernt habe, weil irgendwann hast du deine Freundin, in Osnabrück habe ich sie kennengelernt, und dann triffst du irgendwann mal die Eltern und habe ich ja, oh, wie wird das werden? Und ich wusste halt von meiner heutigen Frau, die damals auch die Freundin war, gesagt hat, naja, der Vater hat ihren den Töchtern immer mit auf den Weg gegeben, liebe Mädels, bitte bringt mir nicht mit nach Hause. Naja, und dann hat er gesagt, erstens überhaupt nicht, ist aber nicht zitatfähig, zweitens schon gar nicht, noch was Schlimmeres, also kann sich jeder seine eigene Fantasie machen, und drittens niemals einen Psychologen. Und da wusste ich, oh Gott, hätte ich mal was anderes studiert.
Sehr gut.
Genau, und dann haben wir uns halt getroffen und dann sind wir, haben uns ganz gut verstanden. Naja, und dann sind wir in den Teutoburger Wald damals. Ja, und dann ging das so, Axel, schau mal da. Und dann sprang er in die Büsche und sagte, hier, guck doch mal, der wilde Klee und da drüben die Knöllchen und toll, diese. Und dann ging das die ganze Zeit und ich so, hä? Bisher habe ich nur Unkraut gesehen, ne? Und der hat mir wirklich gezeigt, was alles gedeiht auf der Wiese. Und im Grunde ist das so ein bisschen für mich die Idee, ich möchte Menschen über die Blumenwiese der Veränderungspsychologie führen, damit sie dort die Dinge sehen, die man sonst nicht sieht und weiß, so wie mir das ging mit den richtigen Pflanzen.
Ja, wunderbare Story. Dankeschön, Axel. Ja, das ist auch eine sehr schöne Analogie, die ja immer hilft, auch Sachverhalte besser zu verstehen. Wunderbare Analogie mit der Blumenwiese, die man verstehen kann und die weiter blühen darf in dem Fall. Genau. Ja, sehr schön. Dankeschön dafür. Wie würdest du denn in drei Sätzen oder vielleicht sind es auch vier mal diese Transferstärke erklären und warum ist sie heute wichtiger denn je?
Also man weiß sehr genau, dass Menschen dann was umsetzen, wenn sie motiviert sind und entschlossen, wirklich einen Vorsatz umzusetzen. Wo man aber jetzt so im normalen Alltag überhaupt gar nicht drauf schaut, ist das, was die Psychologie Volition nennt. Also was Menschen für Skills, für Selbststeuerungsfertigkeiten, für Haltungen brauchen, um wirklich die Strecke zu schaffen, die es braucht, damit sich eine neue Gewohnheit auch bildet. Und ich habe halt mit meinem Transferstärke-Modell im Grunde genommen die Dinge zusammengefasst, die man schon aus einer Forschung weiß, warum Menschen wirklich diese Strecke schaffen. Und diese Skills, die habe ich Transferstärke genannt. Also das ist das, was Menschen drauf haben, die veränderungsstark sind.
Okay.
Und in Zeiten, wo wir jetzt viel Wandel und Veränderung in der Welt haben und das Veränderungstempo immer größer wird, ja, da ist es noch umso wichtiger im Grunde zu wissen, wie Veränderung funktioniert und wie wir es schaffen können, die Dinge umzusetzen. Und deswegen hat es natürlich noch eine größere Bedeutung, dieses Selbstempowerment. Wie mache ich Leute stark für Veränderung?
Absolut. Also das interessiert meine Hörerinnen und Hörer sicher auch. Sind da viele Führungskräfte dabei, die sich dann überlegen, Mensch, wir haben schon wieder einen Change vor der Brust. Wie kann ich das nur machen, ja? Erstmal noch, warum scheitern denn so viele Veränderungsprojekte schon kurz nach dem Start? Was ist denn da so deine Erklärung dafür? Trotz bester Absichten natürlich.
Also ein Punkt ist, dass in der Regel zu viel zu schnell auf einmal gewollt wird. Und die Psychologie spricht da vom False-Hope-Syndrom. Also so wirklich tatsächlich ein Phänomen, was beschrieben wird, kommt aus der Gesundheitspsychologie. Und kann man sich gut vorstellen, also wenn man jetzt dünner werden will, dann hat man ja oft so, denkt man, vielleicht eine Diät. Und dann kaufen die Leute ja diese Diät oder dieses Diätmittel, weil sie sagen, da steht 7 Tage, 7 Kilo. Und dann sind sie alle so total geflasht. Ja, ne, genau wie die Abnehmspritze, geht sofort ab. Blöderweise ist aber unser Gehirn so, dass Gewohnheiten dort stabile Nervenautobahnen sind. Wie so ein Maschendrahtzaun stelle ich mir das immer vor. Das heißt, das baust du nicht mal eben um. Dieser Mismatch im Grunde, das ist so ein Fehler, der passiert, dass wir im Grunde genommen auf der einen Seite Veränderungstempo haben und gleichzeitig aber ein Gehirn, was auf eine bestimmte Weise funktioniert, nämlich es braucht Zeit, bis sich neue Dinge dort etablieren.
Und es braucht sicherlich auch Mühe und viel Spucke, wie man so schön sagt, ja. Dass man das.
Ja, die Hände spucken musst du auch noch.
Auch noch wahrscheinlich, ja, genau.
Ja, ja. Also, das will ja keiner.
Ja, ja, das ist genau das, ja.
Das will ja keiner. Ne? Also deswegen, wir wollen ja eigentlich die Veränderungspille.
Ja, ja, genau, genau. Die hast du aber nicht für uns, oder?
Na, ich habe darüber nachgedacht, ob ich eine entwickle. Ich arbeite dran, aber Spaß beiseite. Ich weiß gar nicht, ob wir das wollten.
Okay.
Weil stell dir mal vor, wir könnten wirklich so eine Pille nehmen. Wir denken dann, da müsste sich das und das verändern. Ne? Du bist Konfliktvermeider, nimmst das und plötzlich bist du, sagen wir mal, konfliktfreudig.
Ja.
Wenn es sozusagen von 0 auf 100 ginge bei all den Themen, die Menschen wollen, dann hast du irgendwann, glaube ich, ein Problem. Nämlich, wie findest du die richtige Dosis? Was passiert, wenn jeder so ein Ding nimmt für alles, was er gern möchte? Also ich glaube nicht, dass wir das wirklich wollen.
Ja, das könnte eine dystopische Welt sein, dann in der wir leben, möglicherweise, ja, wenn wir alle das können sofort, was wir wollen.
Das ist schwierig. Das ist total der Wahnsinn. Aber es gibt ja die einen, wo man denkt, Veränderung ist gut, die anderen denken, nee, die Veränderung ist schlecht. Und das macht ja auch so ein bisschen das Besondere aus, dass wir viel Streit darüber in der Wirtschaft und Gesellschaft erleben, wo man sagen kann, ist es jetzt eine gute oder eine schlechte Veränderung?
Ja. Das ist ja immer der Streit darüber, das ist klar, genau. In Unternehmen ist es ähnlich. Du hast auch diese Transferstärke-Methode jetzt nicht direkt patentiert, aber du nennst das dein eigen auf jeden Fall. Du bietest da auch Vorträge, Analysen, Beratungen an, Trainings und Coachings und auch eine spezielle Ausbildung. Die sogenannte Ausbildung als Transferstärke-Coach bietest du an. Was kann man sich denn unter dieser Ausbildung vorstellen, Axel?
Genau, also Transferstärke-Methode, Transferstärke-Modell ist tatsächlich eine Wortmarke, die auch entsprechend angemeldet ist.
Ach doch, ja, immerhin, ja, genau.
Und auch Transferstärke-Coach, also das ist sozusagen fixiert. Und die Grundidee der Transferstärke-Methode ist, dass die Leute erstmal überhaupt eine Rückmeldung kriegen, wie sie in ihrer Transferstärke aufgebaut sind. Und dazu habe ich halt einen Test entwickelt auf der Basis des Modells. Und so kriege ich mit 10, 15 Minuten Aufwand sehr schnell eine Rückmeldung, wo ist im Grunde mein Spielraum, meine Veränderung zu stärken oder meine Veränderungskompetenz zu stärken. Und das ist auch tatsächlich der Punkt, weil die meisten Leute haben ein Gefühl darüber, was sie vielleicht können oder nicht können. Also so ein Gefühl, ich bin gut oder schlecht, aber sie wissen halt nicht, wo sie anpacken können. Das öffnet quasi dieser Test als Blickfeld. Und die Systematik, die Methode ist im Grunde genommen, wie kann ich mit diesem Wissen aus der Veränderungspsychologie arbeiten? Wie wende ich das auf meine Veränderungsthemen an? Und das ist sozusagen auch die Leitidee der Transferstärke-Coach-Ausbildung. Das heißt, bei mir kommen besonders Leute, die auf der einen Seite die wissenschaftliche Fundiertheit mögen. Also die wollen wirklich Fundament. Und das kriegen sie bei mir, weil nämlich in dem Transferstärke-Modell 18 Konzepte drinstecken, die so aus der Veränderungspsychologie, aus der Lerntransferforschung, aus der Therapieforschung sozusagen destilliert in dem Modell sich widerspiegeln, also dieses Fundament. Und der Ablauf dieser Fortbildung ist einmal eine Selbsterfahrung, nämlich selbst zu spüren, wie es ist, die eigene Transferstärke zu stärken und gleichzeitig damit Übungskandidaten zu arbeiten, sodass du das, was sie bei sich selbst erlebt haben, mit anderen machen. So, und das dauert im Prinzip so ein halbes Jahr, ein knappes, weil es ja wirklich um diesen prozessualen Verlauf geht. Also wir wünschen uns ja auf Knopfdruck sofort Veränderung, das tut's ja nicht. Damit man wirklich diesen Verlauf auch merkt bei sich selbst und bei anderen, was es bedeutet, Transferstärke zu lernen und Veränderungen umzusetzen. Deswegen braucht es eine gewisse Zeit. Das ist so der Kern dieser Ausbildung. Okay. Und so schaffe ich im Grunde das Fundament, dass Menschen besser andere begleiten und unterstützen können, Veränderungen hinzubekommen.
Okay, das klingt spannend. Das heißt, es wird dann an Wochenenden stattfinden?
Also zurzeit gibt es entweder das als Einzelformat online. Also das ist dann natürlich die ideale Version, weil es sich so wirklich verzahnt zwischen den Zeitkapazitäten, die jemand hat. Sehr individuelles, sehr fokussiertes Lernen. In Kürze gibt es das aber auch so als Gruppenformat, wo man so eine kleine Gruppe hat. Momentan plane ich das als Online-Veranstaltung, weil doch immer mehr so das Thema ist, Leute wollen nicht mehr so viel reisen. Wenn sie irgendwie verstreut in der Dachregion sind, ist es vielleicht leichter, das online zu machen. Und auch die Portionen sind kleiner. Man muss nicht so viel auf einmal machen. Genau, aber das ist jetzt gerade so im Werden, dieses Gruppenformat.
Okay, interessant.
Am besten einfach mal anfragen, wer sich dafür interessiert. Auch das ist ja so im Wachstum und Gedeihen. Also es lohnt sich immer, die Frage zu stellen. Oder ich habe auch so ein Webinarformat, wo man mich kennenlernen kann, wo man das Konzept kennenlernen kann. Gibt es einmal im Monat auf der Website zu finden. Das ist so die einfachste Form mal Kontakt.
Super, prima. Wie wichtig ist es denn in der Transferphase oder in einer Veränderungsphase überhaupt? Ja, ich habe ja selber auch als Coach und Trainerin viele Transfer- und Veränderungsphasen begleiten dürfen. Wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, dass das Ganze gut von Anfang an gut kommuniziert wird vom Management her?
Also es gibt, glaube ich, ein Phänomen, dass viele in einem Management sehr sach- und vernunftsbezogen logisch unterwegs sind. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, weil du hast da eher Betriebswirte, Juristen, Maschinenbauingenieure, Ingenieure, also sag mal auch ITler, hast eher sachorientierte, vernunftsorientierte Menschen. So, die Psychologie ist ja an verschiedenen Stellen genau das nicht. Und deswegen ist da der größte Schmerz, weil immer die Leute denken, naja, ich habe es den Leuten gesagt, es ist eigentlich logisch, wer Ohren hat, der kann hören. Das ist auch ein bisschen die Haltung. Und dann tun die Leute aber nicht. So, und dann kommt aber die Psychologie ins Spiel. Und eine Sache, an die zum Beispiel gar nicht gedacht wird, ist, dass manchmal die Leute auch deswegen nicht handeln, weil es einen psychologischen Gewinn gibt, nichts zu tun. So, und wenn ich den aber nicht genau mir anschaue, was hält Leute auf der Stelle, was ist sozusagen emotionaler Nutzen, nichts zu tun, oder was sind vielleicht Erfahrungen, Einstellungen, die am Ende erstmal die Klappe zugehen lassen. Also der Klassiker ist ja immer, warum sollen wir es verändern, läuft doch. Oder man scheut den Aufwand, oder es gibt Angst, oder es gibt Unsicherheit. Also diese emotionale Seite wird oft ausgeblendet und dadurch knirscht es dann.
Genau, und das... Du sagst, das wird ein bisschen vernachlässigt, die psychologische Seite an der Stelle.
Ja, es wird auch angenommen, jeder kann Veränderung. Das ist die zweite Annahme. Also die einfache Formel heißt immer, wenn er will, dann wird es schon gehen. Wenn man sich das jetzt aber aus einer Psychologie, also meiner Blumenwiese der Veränderungspsychologie mal anschaut, dann ist das halt mehr als Motivation, was da eine Rolle spielt. Und nur weil es ist nicht nur alleine wollen, sondern es sind verschiedene andere Dinge, die in dem Modell ja auch zusammengefasst sind. Und mir geht es tatsächlich um Bewusstmachung und immer wieder das Thema sichtbar zu machen, eben die Blumenwiese der Veränderungspsychologie, weil, naja, die wenigsten haben gelernt, wie Veränderung geht, wir aber erwarten aber, dass es jeder kann. Und das wäre so ähnlich, als würde man von mir erwarten, ich könnte einen Toaster reparieren, nur weil ich da Toast rausholen kann.
Ja, genau. Es gibt so viel Irrtümer in unserer Gesellschaft und in unserem Menschsein, da gibt es, glaube ich, auch schon viele Bücher drüber, ja. Lieber Axel, aber das ist eins und ein wichtiger Irrtum, der da eben heißt, wir können alle Veränderungen. Das ist aber nicht so, sagst du, genau.
Ja, sag selbst, wo hast du es gelernt? Ich meine, du bist jetzt Trainerin, Coach, hast natürlich das irgendwo bewusst gelernt. Aber ich merke halt zum Beispiel auch bei der Transferstärke-Coach-Ausbildung, da habe ich sehr erfahrene Coaches, die irgendwie schon einen Reigen an Ausbildung haben und die sagen, das gibt nochmal eine Tiefe und eine Fundiertheit, die sie in der Form so auch noch nicht erlebt haben. Und das ist im Grunde ja das, was ich meine. Es ist halt doch ein bisschen mehr als nur Motivation, diese Fähigkeiten schaffen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber man kann es leichter machen und man kann vermeiden, in diese Irrwege zu laufen, die natürlich entstehen, wenn ich denke, das muss ja schnell gehen.
Genau. Und das muss ja schnell gehen, das muss einfach gehen, wie du schon sagst, mit der Abnehmspritze etc. Das ist ja so ein Trend, ne, dass alles schnell und leicht gehen muss. Merkst du das auch in deinem Tun, dass die Menschen da so einen Anspruch haben?
Na gut, wir lernen es natürlich, Thema Aufmerksamkeitsökonomie, wie es so schön ja heißt. Also wir sind immer weniger geneigt, ein Buch bis zu Ende zu lesen, ein Video bis zu Ende zu sehen, alles, was nicht in 3 Sekunden sich erschließt, sofort verstanden wird, irgendwie einen triggert, ist schon langweilig. So, ich glaube, das ist schon so ein Trend, der natürlich Social Media getrieben ist. Und das macht natürlich schon den Punkt auf, wo man sagt, naja, dann denkt man halt, alles, was nicht schnell erfassbar ist, ist blöd. Und natürlich ist der Wunsch, Komplexität zu reduzieren, einfache Lösungen zu haben, so ein Wunschtraum der Menschen. Deswegen sind natürlich auch Leute gefragt, die dann vereinfachen. Das ist aber auch schon der Fehler.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch zu kommunizieren bei Veränderungsprozessen in Unternehmen. Du bist ja selber ein jemand, der auch viele Vorträge hält. Du hast wichtige Auftritte und so weiter. Und mein Podcast heißt ja professionell auftreten. Axel, was machst denn du, wenn du auftreten musst, wenn du auch kommunizieren musst, zum Beispiel eben auch Dinge, die vielleicht für das Publikum nicht so angenehm zu verdauen sind? Wie bereitest du dich denn da vor?
Also eine Sache ist, dass mir natürlich immer die Frage stelle, wo hole ich die Menschen ab? Also an welcher Stelle kann ich andocken? Weil wenn ich leicht die Keule ziehe, finde ich, wie sollen die andocken? Sondern natürlich erstmal an dem Punkt hinzukommen, wo wir sagen, okay, da kann ich dem erstmal folgen. So, jetzt ist ja mein Anliegen auch mit falschen Annahmen zur Veränderung aufzuräumen. Insofern ist die Botschaft, Weiterbildungslügen zu enttarnen, die da draußen sind. Und ich versuche das auf eine Infotainment-Art. Das heißt, ich werfe zum Beispiel ein Gummigehirn durch die Menschen, um das Thema Gehirn noch ein bisschen sichtbar zu machen. Ich habe tatsächlich im Netz gefunden eine Packung, da steht Neustartpillen für Veränderung. Also ich spiele mit diesem Gedanken, dass wir alle wünschen, dass Veränderung doch cool wäre, wenn es eine Pille gäbe und geht am Publikum. Und freue mich dann, wenn einer Mut hat und sagt, er probiert die Pille und dann nimmt er die, so eine schöne rote Pille, guckt und ich sagte, schauen wir mal, was passiert denn? Merken Sie schon was? Ne? Und also ich spiele mit verschiedenen Bildern und mit verschiedenen Equipments, um auf der einen Seite das, sag mal, auf eine luftige und auch lockere Art sichtbar zu machen, aber auch mit solchen Dingen aufzuräumen und zu sagen, naja, wir lügen uns hier einen in die Tasche und da sollten wir mal mit aufhören. So, also bin jetzt nicht der Typ, der, und die gibt's ja auch, der jetzt so radikal da auf den Tisch haut, eine Bratpfanne durch die Gegend schwirrt, sondern ich versuche es in meiner Art wissenschaftlich fundiert mit einer lockeren Komponente zu machen. Und das ist so das, was die Leute auf mir sagen, Tiefgang mit einer humorvollen Note. Und das wundert manchmal die Leute, weil sie bei einem Professor wie mir immer denken, jetzt müsste gleich Abstraktion kommen, jetzt müsste gleich der Kalk rieseln und jetzt müssten gleich die Zahlen fliegen und die Leute in tiefes Koma vor lauter Langeweile fallen.
Ja, Gott sei Dank ist das nicht der Fall, lieber Axel, ja.
Zumindest mein Ansinnen, es soll informieren, amüsieren und ein bisschen auch inspirieren, ne, was ich so mache.
Da schlägt mein Speaker-Coach-Herz ja wieder höher, wenn du das so erzählst. Ja, wunderbar, das freut mich sehr. Gibt es denn bei dir auch noch irgendwie das Thema Lampenfieber, wenn du vor Publikum auftrittst? Oder gibt es spezielle Zuschauer, Zuschauerinnen, wo du sagst, oh, da muss ich mir jetzt besonders vorbereiten? Und wenn ja, was machst du dann?
Es gibt natürlich einmal so Vortragsprogramme, wo ich sage, die habe ich jetzt schon doch öfter gemacht und viel daran rumgeschraubt, wo ich mit einer gewissen Sicherheit sagen kann, dass sie ganz gut funktionieren. Wenn ich jetzt ein neues Programmablauf habe, dann bin ich nun doch etwas nervöser, weil ich ja immer noch weiß, es gibt wahrscheinlich noch Raum für Verbesserung. Grundsätzlich ist aber diese Anspannung bei mir da. Nicht so, dass ich dann quasi über den Klo hänge, aber es ist schon so, ich merke diese Anspannung. Ich kann dann meistens auch davor nicht so optimal schlafen. Die Nacht, wenn es dann meinetwegen im Hotelzimmer ist. Aber ich habe im Grunde genommen, ich habe mal bei einer Schauspielerin auch was gelernt, was mir immer wieder sehr nützlich ist, nämlich die hat mir so eine Idee gegeben, wie kommt man schnell und präsent vorne auf die Bühne. Mhm. An diesem Anker halte ich mich fest und das, was die mir mal beigebracht hat, war, dass wenn man da auf dem Platz ist, gibt's ja die Menschen, die noch nicht so trainiert sind, die denken, oh Gott, jetzt muss ich nach vorne, jetzt schauen mich alle an. Will ich das wirklich? Dann laufen die nach vorne, dann stehen die da und denken, hoffentlich sieht mich keiner. So, und du wirst es wissen, und wer der geneigte Hörer oder Hörerin ja auch, da kommt keine Präsenz rüber. Dann ist man eher so, naja, hoffentlich geht er wieder. Und die Schauspielerin hat mir eine schöne Idee mitgegeben. Sie meinte, ja, wenn ich davon hingehe, dann stell dir vor, ein jubelndes, begeistertes Publikum. Stell dir einen riesengroßen Raum vor. Eine Wahnsinnspräsenz entwickelt sich dadurch und kommt vorne an und nimm erstmal wirklich Kontakt auf, dass die Leute dich sehen. Und diese Metapher vom jubelnden, begeisterten Publikum, die trägt mich ganz gut, in einer Ruhe vorne anzukommen, meine ersten Worte zu wählen. Und den Einstieg habe ich in der Regel auch schon so gut in mir drin, dass ich mich daran erstmal festhandeln kann. Der Rest ergibt sich schon.
Wunderbar, sehr schöne Idee, ja, absolut. Und auch ganz wichtig, was ich auch immer wieder sage in meinen Speaker-Coachings, Einstieg soll ein wirklich so ein Attention-Bringer sein, ja, der die Aufmerksamkeit bringt. Und für den Redner, für die Rednerin selber ist es gut, weil wie du sagst, dann habe ich schon mal den Einstieg, den habe ich schon mal für mich im Kopf und dann geht's auch wirklich gut weiter. Ja, perfekt, wunderbar.
Ja, und ich arbeite halt wirklich gern mit so Equipment. Also jetzt gibt's ja manchmal Vorträge hier so in Richtung Change, Veränderung. Dann gibt's ja auch manche in Richtung Lerntransfer, Förderung. Und eine Idee, die mir irgendwann auch eingefallen ist, dass ich halt nach vorne komme und so ein Glas, so ein Glas hochhalte und da ist so eine schwarze Substanz drin. Und dann klappe ich das auf und dann sage ich, das ist die Asche. Und dann gehe ich mit dem Löffel rein, hole es raus, lasse die Asche so ein bisschen rieseln, sage, das ist die Asche nicht von meiner Oma, sondern das ist die Asche von dem verbrannten Geld in der Weiterbildung. Oh. So, das gibt dann auch natürlich nochmal einen entsprechenden, also man hat schnell sozusagen einen Aufmerksamkeitszugang. Und ich muss mich immer nur wieder daran erinnern, dass ich es in Ruhe und langsam mache. Das ist meine Challenge, damit der Effekt gut funktioniert. Ah, ist das jedes Mal wieder eine Konzentrationsleistung, sich klar zu werden, Achtung, worauf kommt es an, dass du mir den Gag nicht kaputt machst?
Genau, genau. Ja, super Einstieg. Jawohl, das ist so ein richtiger Wow-Einstieg und der die Aufmerksamkeit bringt. Super, Axel, gefällt mir, ja. Wunderbar. Hoffentlich wird er jetzt nicht geklaut vielfach. Nein, aber es ist ja dein Thema.
Weiß nicht, wie viele Menschen schon Gehirne werfen, aber es gibt nur einen Veränderungsdurchflug.
Glaube ich, ja, das hält sich wahrscheinlich in engen Grenzen, ja.
Nein, ja. Also.
Super.
Ich hatte tatsächlich kurze Randbemerkung, neulich hatte ich eine Vortragsanfrage und gesagt, ja, ich bringe Gehirn mit. Meinte dann, die Angehörige gefragt hatte, sie würde das auch erwarten. Sie hat es irgendwie schon vorher gesehen.
Ja, du, ich habe ja viel mit Medizinerinnen und Medizinern auch zu tun und die bringen manchmal tatsächlich auch wirklich ja Präparate mit, die dann angeschaut werden müssen. Und so abwegig ist das ja nicht, dass man wirklich ein Gehirn in Formaldehyd dann mitbringt, ja. Das sollte man natürlich nicht rumwerfen im Publikum.
Nee, bei mir ist das so ein Glas und das sieht ist so ein rosa, so ein fleischfarbenes Gehirn, habe ich in meinem Horrorshop irgendwie gefunden. Und wenn ich das dann so hole, ist halt so ein Glas, dann schraube ich es auf und sage, ich habe Ihnen hier extra nochmal eins mitgebracht. Ich war nochmal draußen vor der Tür, haben Sie Glück gehabt, da war einer halt nicht schnell genug weg. So, und dann hole ich es halt raus und erzähle immer, dass es die Konsistenz von so einer Nacktschnecke hat, so eine braune Nacktschnecke.
Yikes.
Wenn ich den Ekelfaktor genügend bemüht habe, dann schmeiß ich es halt in die Menge.
Das ist auch gut. I like it, wirklich. Ja, das ist doch toll, Axel. Ja, damit hast du die Aufmerksamkeit, definitiv. Ja. Und auch einen gewissen Faktor so, oh, was kommt denn jetzt noch? Ja, aber die Leute sind dann aufmerksam, definitiv. Ja, wir wollen weiter beim Thema machen, weil wenn wir dich schon mal da haben in der Runde, dann wollen wir natürlich auch nochmal wissen von dir, was ist denn der Unterschied zwischen, jetzt kommen zwei Fachbegriffe aus deiner Welt, Transfermotivation und Transferstärke. Wir haben ja schon ein bisschen über Motivation und Transferstärke gesprochen und du hast auch gesagt, Motivation reicht allein oft nicht aus. Aber warum ist das denn so?
Es sind verschiedene Prozesse. Also wenn man jetzt wirklich so in der Psychologie schaut, unterscheidet die Psychologie einmal Motivation und das so quasi, nennen wir es mal die Energie oder auch die Auswahl, die du triffst für ein Thema. So, also ich bin motiviert, aus einer bestimmten Wahlmöglichkeit einen auszuwählen. So, das ist wie beim Marathon, ich entscheide mich, Marathon zu laufen. Das ist die Auswahl, wo ich sage, ja, ich sehe da irgendwie einen Leuchtturm, warum ich das tun möchte. Da ist eine Energie, da ist ein Wille, dass ich wirklich da auch dran arbeiten will und Zeit rein investieren möchte und eine Entschlossenheit, oder einen Leidensdruck, wenn halt die Motivation eher in die Richtung geht. So, und dann kommt der zweite Prozess, nämlich was hält mich auf dem Weg? Wenn man zum Beispiel des Marathons nimmt, dann läuft der Mensch ja Marathon und hat 42 Kilometer oder sowas vor Augen. Und dann braucht er ja Dinge, die ihn weiterlaufen lassen, auch wenn es ihm schwer wird, wenn er keine Lust hat, wenn irgendwelche Ablenkungen kommen und ähnliches. So, und dieses, was dann diese andere Fähigkeit oder der andere Skillset ist, ist das, was die Volition nennt, die Psychologie. So, und diese zwei verschiedenen Prozesse macht erstmal Sinn zu trennen. Das habe ich als Ausgangspunkt für mein Transferstärke-Konzept genommen und gesagt, okay, was sind denn Dinge, die Menschen brauchen für die volitionale Leistung?
Kannst du das nochmal erklären, den Begriff Volition, was das genau bedeutet?
Also wenn du das nochmal mit dem Beispiel des Marathonlaufs nimmst, dann ist das, ich bleibe auf dem Weg und laufe bis zum Schluss durch. Auch wenn mich rechts und links irgendwas ablenkt, wenn mir mal der Fuß wehtut, wenn ich mal keinen Bock habe, dann bleibe ich auf dem Weg. Mhm. So, und dieses, was es an Haltungen braucht und Denken im Kopf und vielleicht auch innerer Art, sich selbst zu steuern, das ist diese Volition, die am Ende hilft, einen Vorsatz aufrechtzuerhalten, auch wenn es manchmal mühsam ist.
Also ich bleibe dran, ich habe ein Durchhaltevermögen.
Genau, ne? Und wie mache ich das? Ne? Wie mache ich das im Kopf? So, und die Leute sagen natürlich, ich brauche Disziplin, aber wie mache ich das? Ne? Sag mir mal, wie mache ich Disziplin? Ja. Wie mache ich Beharrlichkeit? Wie ist denn die Bedingungsanleitung? So, und ich habe dann eben für dieses Wort Transferstärke 2009 für mich begründet, gefunden, weil ich gedacht habe, na gut, die Leute wollen ja am Ende stark im Transfer sein, stark in der Umsetzung, stark auf der Strecke. Und so kam das Wort zustande, das Transferstärke-Wort. Und das Konzept ist eben gespeist von dem, was die Wissenschaft dann schon weiß, was eine Rolle spielt. Und da sind zum Beispiel solche Elemente drin, wie ein positives Selbstgespräch bei Rückschlägen. Also wo man sagen kann, nicht der Rückschlag ist das Problem, sondern die Art, wie ich mit mir dann umgehe. Auch die Art, ob ich das normal empfinde, ob ich die kleinen Erfolge sehe, ob ich da realistisch rangehe oder ob ich eher überzogene Erwartungen habe, ob ich mich dann selbst beschuldige, wenn es nicht klappt, als Totalversagen sehe, weil das wäre nicht so gut. Oder auch etwas, was reingekommen ist in das Konzept am Ende, ist das Thema Rückfallmanagement. Also ist so das, was die Leute am schwersten können, nämlich raus aus den alten Mustern zu kommen. Sie rutschen immer wieder rein. Das ist wie Sisyphus mit seinem Stein am Hang. Und da gibt es eben tolle Strategien des Rückfallmanagements. Die kennt nur keiner, habe ich festgestellt. Und ich habe die halt aufgegriffen, diese Gedanken, und für meine Art weiterentwickelt.
Das ist fantastisch. Rückfallmanagement kommt mir auch bekannt vor. Ich habe ja vor vielen Jahren auch als Psychotherapeutin gearbeitet mit suchtkranken Menschen. Ja, das ist ein Beispiel gewesen, wo auch die Menschen das sehr gut bewältigen mussten, um nicht rückfällig zu werden. Absolut. Da ist es ganz besonders stark natürlich zu sehen gewesen, ob die Menschen das dann auch durchhalten, den neuen Weg zu gehen und die Veränderung wirklich durchzuziehen. Ja, sehr spannend.
Also Stichwort Pass, es kommt tatsächlich aus der Gesundheitspsychologie wie viele Dinge, weil das so quasi am stärksten eine Disziplin ist, wo es darum geht, ja auch Lebensstil und Verhalten zu verändern. So, und das kommt tatsächlich aus der Suchttherapie, insofern völlig richtig. Der Mann, der es mal begründet hat, 80er Jahre, heißt Gordon Mahler, Psychologieprofessor, und in diesem Konzept stecken so verschiedene andere Gedanken auch noch drin, aber der ist sozusagen der Begründer des Ganzen. Und die Grundidee ist, dass Leute im Grunde schon den Rückfall dadurch besser steuern können, dass sie wissen, was gibt's quasi für Anzeichen, bevor es passiert. Also sogenannte Vorboten. Es ist wie bei einer Gewitterwolke. Wenn ich es am Horizont sehe, ist ja noch nicht da. Das wäre ein Vorbot, ich sehe sie. Oder wie Straßenschilder in der Autobahn. Da gibt es so Zeichen 2000, 1500 Meter. Und wenn ich die sehe, treffe ich auch die Ausfahrt. Und da kann man ganz tolle Sachen mit entwickeln, mit dieser Rückfallmanagement-Grundidee. Und die Leute sind immer total geflasht, weil sie sagen, hui, ich dachte immer, ich bin dem hilflos ausgeliefert. Und jetzt sehe ich sehr klar, wie ich im Vorfeld, an welchen Stellen ich da steuern kann. Und damit sind sie extrem erfolgreich.
Wow, ja, sehr gutes Beispiel. Und ich finde es so toll, Axel, wie du wieder hier auch Analogien verwendest, die in Präsentationen ja sehr, sehr gut wirken, weil sie dann auch uns einen Vergleich bringen mit einer bekannten Sache. Autobahnausfahrt kennt man, Gewitterwolken kennen wir auch alle. Ja, und wir wissen, okay, aha, da gibt's wirklich Vorboten, die wir dann wahrnehmen können und dann auch reagieren können. Man muss es sich nur bewusst machen. Das, glaube ich, ist der Punkt.
Genau, und weil du gerade Analogien sagst, einen habe ich noch. Und zwar.
Ich hoffe nicht nur einen.
willst du ihn wissen? Naja, gut. Soll ich ihn mal verraten? Also, du hast diesen Vorboten und du brauchst dann einen Notfallplan. Also etwas, was du dann tust, ehe es zu spät ist. So, und die Metapher um diese Idee des Vorboten-Notfallplans, dem es noch besser zu verstehen, ist so die Idee, stell dir vor, du reist zum Nordpol, also willst dahin reisen und du bist so zu Hause und denkst, naja, könnte schon ein Eisbär kommen dort am Nordpol. Dann denkst du aber auch, naja, wenn der kommt, dann fällt mir schon was ein. Na, dann reist du also zum Nordpol, denkst nichts Böses, auf einmal ist er da, so, wow, ne, so ist er plötzlich vor dir. Und die denkst, oh, verdammt, ein Eisbär, was soll ich tun? Und in dem Moment, wo du noch dein Hirn bemühst, hat er dich halt schon gefressen. Weil du so schnell keine Lösung hinkriegst. So, also es ist keine gute Idee zu glauben, in dem Moment, wo es passiert, kriegst du es noch gesteuert. Jetzt hast du ein zweites Leben und denkst, naja, ich reise zum Nordpol, ein Eisbär könnte kommen. Was tue ich dann? Und dann denkst du, ja gut, wenn der kommt, dann werde ich den verjagen. Du reist also wieder zum Nordpol, es kommt, wie es kommen muss. Da ist er wieder so, wow, ne, steht er vor dir. Und du denkst, alles klar, ein Eisbär, ich verjag den jetzt. Und du ahnst vielleicht schon, was kommt. Was um Gottes Willen heißt verjagen. So, in dem Moment bist du wieder blank im Kopf, schreist du laut, machst einen Tanz, trittst dem Hintern, what auch immer du tust. Naja, und zwischendurch hat er dich wieder gefressen. Als der Charme, und das macht es im Grunde genommen aus, du musst ein sehr genaues Verständnis bekommen, was triggert im Grunde genommen dieses alte Muster und was konkret denkst du, was konkret tust du wirklich, um die Kurve zu kriegen, zu dem du willst.
Sehr gute Analogie. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt auf das dritte Mal, wenn ich zum Nordpol reise und dann auch die Lösung habe für diesen blöden Eisbären, ja.
Ja, wenn er von rechts kommt, wirfst du ihm eine Büchse Boden an den Kopf. Das ist ja ganz klar.
So einfach ja. Ist das, ja.
Ja, so einfach ist das.
Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre, gell? Genau.
Das ist schon klar. Muss ja mal wieder die Veränderungswille bemühen.
Ja, genau. Nee, aber das macht es natürlich sehr, sehr plakativ, ja, wunderbar, weil es ist ja etwas sehr Individuelles natürlich auch, wann Menschen wieder vom Weg abkommen, der Veränderung. Und da ist es wichtig, wirklich die richtige Pille oder den richtigen Prozess dann auch parat zu haben und den dann auch noch anzuwenden. Ja, definitiv.
Ja, das Faszinierende ist, dass wenn man erstmal diese Logik mit Vorboten, die kommen und das alte Muster ankündigen, passende Notfallpläne zu jedem Vorboten, dass wenn die Leute diese Grundlogik verstanden haben, dass denen in der Regel schon echt ganz gute Lösungen einfallen. Und da gute Lösungen haben, sie wussten ja nur nicht, dass sie an bestimmten Stellen brauchen. Und auch das Thema Vorboten, wenn ich jetzt so drüber spreche, dann werden viele vielleicht sagen, was für Vorboten meint er? Ich habe nie welche gesehen.
Ja.
Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie Pilze suchen im Wald. Wenn du durch den Wald gehst und hast nie irgendwie ein Auge entwickelt, wo die Pilze sind, dann siehst du halt keinen. Und ich war selbst mit einem Pilzsammler unterwegs. Das war jetzt nicht der Schwiegervater mit dem Blumen, sondern echter Pilzsammler.
Und schon wieder haben wir eine Analogie, by the way. Ja, genau.
Genau. Ich weiß nicht, wie viele Körbe Pilze die Leute da aus dem Wald rausgeschippt haben. Wo du denkst,
ja.
Irre. Na, so. Und das ist wirklich Training.
Okay. Achtsamkeit. Verstanden. Ja. Und das übst du ja auch mit deinen Coaches, wenn die in die Weiterbildung kommen zu dir. Das ist auch ein gutes Thema natürlich, dass man das selber an sich üben kann. Ja, spannend. Vielleicht hast du ein kurzes Praxisbeispiel dabei, Axel, wo das in Unternehmen angewandt wurde, dein Modell auch angewandt wurde und wie die Unternehmen dann konkret oder ein Unternehmen konkret von deiner Methode da profitieren konnte.
Also mir fällt jetzt ein Beispiel aus einer Großbäckerei und diese Großbäckerei, die hatte halt, war halt Produktion, ein Schichtmanager unter anderem und das, was die halt festgestellt haben, ist, dass diese Führungskultur, die bisher in dieser Großbäckerei war, dass die nicht mehr zeitgemäß ist. Also musst du dir so vorstellen, da wurde eher eine Ansage gemacht, wurde erstmal kurz und zackig irgendwas gesagt. Und die haben halt festgestellt, na, die jungen Bäcker, die wollen nicht mehr so behandelt werden. Nach dem Motto Ansage von vorn, dass hinten die Haare abstehen, das wollen die halt nicht mehr. Und dann haben sie gedacht, gut, wir wollen Feedback-Kultur haben, so als Grundthema. So, und das ist natürlich schon etwas, wo dann jemand, der 30 Jahre, 10 Jahre oder andere Zeiten immer sehr autoritär geführt hat, wo der erstmal sehr gedacht hat, boah, kann ich das überhaupt, beziehungsweise verliere ich da nicht meine Führung? So ein Beispiel, wo wir dann festgestellt haben, dass es total wertvoll war, auch dieses Gedankenwerk, was ich jetzt hier erzählt habe, war ein wesentlicher Mechanismus bei Feedback, war bei denen bisher, die sprechen einen an und machen einen Vorwurf. Ne? Also sagen, hey Müller oder Kalle, ich habe dir auch gesagt, wir haben hier keine runden Ecken. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass das blöd ist, ne? So auf der Ebene, so eine Formulierung. Und wir haben festgestellt, allein dieses Minimum-Moment von, wie spreche ich den an, dann können wir zum Beispiel so eine Logik von Rückfallmanagement herausarbeiten, wie rutsche ich rein in diese vorwurfsvolle Kommunikation? Wie kann ich dem entsprechend vorbeugen und was wäre eigentlich eine bessere Art, Gespräch zu führen? Und da lässt sich natürlich sehr präzise herausarbeiten, wie dann ein besserer Weg abläuft. Aber eine Sache will ich hier teilen, nämlich was wir dann festgestellt haben, ist die Aufnahmebereitschaft des anderen. Also die Offenheit für so einen Veränderungsimpuls, den ich ja dann mitgeben möchte. Dann haben wir festgestellt, wenn die sagen, hast du mal ein Ohr für mich, würde dir gerne irgendwas mitteilen, dann war das der wesentliche Unterschied, weil die Leute dann sagen konnten, ja, ich habe ein Ohr oder nein, habe ich nicht. Und wenn die sagen ja, dann geht's halt los. Wenn die sagen nein, ist die Frage, wann dann?
Ja, prima. Mhm.
Und das ist mir halt sehr hängen geblieben aus dem Projekt, weil es sehr minimalistisch ist, aber einen großen Unterschied macht, ob die Leute eine Freiheit haben, ein Feedback zu gerade anzunehmen oder nicht.
Und die haben auch die Freiheit bekommen, zu sagen, du pass auf, im Moment geht's nicht. Ja, das ist ja auch wichtig, dass die Erlaubnis bekommen, da zu sagen, hey, pass auf, im Moment klappt's nicht. Ja.
So, und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann haben wir sehr viel damit verwendet, überhaupt den Einstieg hinzubekommen, das auf so eine Weise zu tun. Und was bei mir natürlich immer mitrattert, ist alles zum Thema Lerntransfer, Transfermotivation, Transferstärke-Konzept, wo ich dann sage, okay, was könnten denn Menschen an der Stelle brauchen, dass es leichter geht? Und wir haben dann zum Beispiel auch, wer auch aus dem Lerntransfer-Forschung abgeleitet, machst du halt natürlich so sehr erfahrungsorientierte Übungen, ne? Praxisübungen, wo du dann halt eine Sequenz machst mit Vorwurf, so wie immer, und dann, was ich, zwei Sekunden, eine Minute oder so anspielst das Ganze und dann dasselbe mal andersrum. Sondern siehst du automatisch den Effekt, wenn du nicht völlig blind bist, und das sind die ja nicht, sondern die sehen schon den Effekt, den es macht, in der Art, wie so eine Kommunikation wird. So, und damit machst du natürlich auch einen Beitrag zum Thema Motivation für Veränderung.
Ja, absolut. Also in den Personen selber, in den Führungskräften, die müssen ja auch bereit sein, sich zu verändern. Auch die Angst mal loszulassen, dass sie dann nicht mehr der Oberboss da sind und damit mit dieser patriarchalischen, transaktionalen Führung dann vielleicht nicht mehr so durchkommen. Ja, das ist natürlich auch für die schwierig.
Sie sind ja immer noch der Boss, ja, ja. Ne? Bloß ein anderes Führungskonzept. Und das ist tatsächlich für mich immer so ein sehr gutes Beispiel für diese Thematik Offenheit für Veränderung, weil was passiert da? Du hast 10 Jahre gelernt, dass du so deine Autorität hast. Und wir hatten da tatsächlich auch Leute, die dann gesagt haben, die nehme ich nicht mehr ernst. Also eine echte Sorge. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass es eine andere Welt gibt, die auch funktioniert. So, und was brauchst du denn? Du brauchst im Grunde genommen eine Haltung, die sagt, okay, die Welt kenne ich noch nicht, aber lass sie mal entdecken, lass sie mal üben, lass es mal probieren. Gib dir mal Zeit, bis sich das neu eingeschuckelt hat im System, weil auch der Mitarbeitende hat ja auch bisher nur die, sagen wir mal, Anschrei-Mentalität erlebt oder eine, sagen wir mal, autoritäre Führung. Das heißt, die müssen alle unheimlich viel verändern und das vielleicht so als letzter Gedanke an der Stelle. Wir haben dann sehr viel geguckt, wie ich sag, wir, die Personalentwicklung und ich, wir haben uns zusammen gemacht, was ist ein Minischritt, was ist ein Fokus, statt alles verändern zu wollen, zu sagen, okay, was sind kleine Interventionen, wenn die sitzen, wenn dieser eine Ball im Tor ist, dann hast du mehr geschafft, als viele Bälle anspielen. Und das ist so für mich auch Veränderungsverständnis. Wir wollen zu viel, zu schnell auf einmal und dann geht am Ende gar nichts.
Wieder das alte Problem, ne? Zu viel, zu schnell, zu einfach, das geht halt einfach nicht. Ja, genau. Ja, wunderbar. Also schönes Beispiel. Axel, wie lange hat das gedauert, den Prozess, den du da begleitet hast?
Na, wir haben so 2 Jahre das Ganze gemacht. Okay. Das war schon ein etwas größeres Projekt. Und wir haben bei der Gelegenheit auch unter anderem lernen können, dass bei manch einem da nicht so viel zu bewegen war. Mhm. Das muss man auch so sagen. Und das ist halt natürlich die andere Seite der Medaille. Du kannst andere bekanntermaßen nicht verändern, das können die nur selbst, aber du kannst versuchen, und das ist ja so die Idee von der Transferstärke-Methode auch, kannst sagen, ich zeige dir die Mechanismen, wie es geht, ich mache bewusst, ich mache dir ein Angebot, ich schaffe idealerweise einen guten Rahmen dafür, aber da musst du selbst
haben. Ja, Wunderbar. Also das ist wahnsinnig viel Inhalt schon, den wir jetzt schon diskutiert haben. Vielen Dank dafür, Axel. Ich habe aber noch eine Frage. Du arbeitest auch mit Bundesbehörden an einer KI-App. Das ist so Next Big Thing, habe ich so den Eindruck. Und zwar zum Thema gesundheitsförderlicher Führung. Was können wir denn davon erwarten?
Also es war so, dass in 2024 wir so ein Jahresprojekt hatten, was das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert hat. Also wenn ich sage wir, dann ist das die Hochschule für angewandtes Management, wo ich ja Wirtschaftspsychologie Studenten mit dem Wissen der Wirtschaftspsychologie beglücke, wenn man so sagen will, dass die irgendwann auch in den Firmen diese Dinge tun, die zum Beispiel mit Medienmarketing zu tun haben oder mit Change HR, Personalentwicklung und Training. Genau, und dieses Jahresprojekt war von dem Gedanken getragen, dass wir ganz oft die Erkenntnis sammeln, dass es Trainings gibt zum Thema Gesundheit, Workshops, Gefährdungsanalysen und das wie bei allen Sachen ist, die Leute, nehmen wir an, ein Resilienztraining haben und hinterher frohen Mutes solche Veranstaltungen verlassen und dann wieder daran scheitern, das umzusetzen. Und wir haben dann gedacht, gut, wenn der Hauptschmerz ist, dass Menschen die Umsetzung nicht gut schaffen, diese Verhaltensänderung, könnte da eine KI helfen, also eine KI-Lösung. Und die Lösung, die wir in diesem Jahr entwickelt haben, war von Gedanken getragen, die Logik des Rückfallmanagements in eine App einzubauen.
Spannend.
Und diese Idee war deswegen spannend, weil wenn du heute Apps siehst, hast du eher Erinnerungsfunktionen, Fortschrittsbalken und Ähnliches. Und die Leitidee war, wenn Menschen sich ja durch eine wie auch immer geartete Maßnahme klar sind, was sie verändern wollen, also das was der Veränderung klar ist, und ihnen aber wichtig ist dieser Prozess, damit es auch klappt, dann ist die Grundlogik dieses Rückfallmanagements zu integrieren, also eine echte psychologische, gut fundierte Lösung. Und das war sozusagen der Kern der Erkenntnis. Wir haben so einen Prototypen gebaut, haben an verschiedenen Stellen gelernt, manche Sachen funktionieren, manche noch nicht. Und jetzt ist mittlerweile gerade wieder so eine Phase, wo es einen neuen Partner gibt, der bereit ist, im Unternehmen das Ding auf eine nächste Ebene weiterzubauen. Also, dass man wirklich sagen kann, am Ende dieses Korridors steht eine KI-unterstützte Lösung, die Menschen bei Verhaltensänderung hilft mit einer wirklich guten Methodik, die erwiesenermaßen zu Veränderungserfolgen führt.
Wow, das klingt sehr spannend. Also wir haben viel gelernt. Vielen Dank, Axel. Ich habe noch eine Frage am Schluss, aber zuerst würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was wir diskutiert haben. Wir haben gesehen, dass es keine Pille gibt für die Veränderung. Das ist die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, das wollen wir erstmal gar nicht, sondern wir wollen die Veränderung, wenn wir motiviert sind dafür, auch wirklich durchziehen können. Und da hilft uns die Rückfallprophylaxe. Die hast du sehr gut entwickelt und herausgearbeitet. Ich werde auch natürlich noch alles, was du an Veröffentlichungen hast, an Büchern etc., werde ich hier verlinken, auch im Podcast. Das könnt ihr dann in Ruhe nachlesen. Und wir haben auch gelernt, dass es sehr gut ist, in Präsentationen immer mal wieder auch Analogien zu nutzen, damit die Menschen im Publikum auch aufmerksam bleiben einmal und auch gut verstehen, was damit gemeint ist und damit auch eine Beziehung dazu haben zu einer Veränderung und die dann auch wirklich durchziehen können. Wir haben auch gelernt, dass es gut ist, diese kleinen Dinge, zum Beispiel von Führungskräften zu den Mitarbeitenden, die Kommunikation, die in Veränderungen stattfinden muss, wirklich auch kleine Dinge zu üben und da an kleinen Schrauben zu drehen, die dann wirklich eine große Wirkung haben. Wir denken an das Thema Feedback und wirklich die Frage, hast du gerade Zeit? Ich möchte mit dir kurz sprechen, ja, als Beispiel. Jetzt noch eine Abschlussfrage.
Ja, vor allen Dingen auch ein Ohr für das Feedback.
Das meinte ich genau, ein Ohr für das Feedback haben. Das sollten wir als Führungskräfte auch erfragen bei den Mitarbeitenden, genau. Jetzt eine Frage noch, Axel, zum Schluss. Was war denn so deine persönliche Veränderung, die du wirklich mit Hilfe deiner eigenen Methoden durchziehen konntest?
Ich spreche mal von einem Beitrag oder einer Situation, wo noch die Kinder etwas kleiner waren. Und da war ich sehr oft tageweise weg, wie das so ist als Trainer. Irgendwie 3 Tage irgendwie auf einem Programm unterwegs. Und tatsächlich ist es ja so, wenn man 3 Tage Training macht, mir geht das immer so, ich bin dann leer. Ne? Man hat da alles gegeben und man ist emotional leer. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt fährst du nach Hause und ich habe gedacht, so jetzt bist du mal wieder ein guter Vater und Ehemann und wusste, dann steht der Kleine auf der Tür und will Eisenbahn spielen. Ne? So, das ist dann im Grunde so die Situation. Ich habe die erste Zeit, ging das immer so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss da jetzt hin, war so in diesem Korridor, ich muss das irgendwie alles auch noch diese Erwartung erfüllen. Mhm. Und dann ist ja klar, wenn ich dann über die Türschwelle gehe und sage, Eisenbahn spielen, dass meine mentale Last dann an der Stelle nicht mehr da war, dieses zu schaffen. Das war also keine beglückende Erfahrung für alle. So, und ich habe dann für mich gemerkt, okay, was sind denn sozusagen Voranzeichen in diesem Beispiel? Ich sage, woran merke ich dann, ob ich in der Energie bin, wie ich damit umgehe mit diesem und welches Muster will ich haben? Und ich habe halt für mich festgestellt, ich brauche eine Verhaltensebene, wo ich schaffe, in einer Energie nach Hause zu kommen, wo ich nicht genervt bin, sondern wieder frei und offen bin. So, und ich habe da für mich auch unter anderem Vorboten gemerkt im Sinne von, was brauche ich eigentlich, bevor ich heimgehe? Oder was sind Anzeichen, dass es keine gelungene Erfahrung sein wird? Und mir ist halt unter anderem klar geworden, es gibt einen Vorboten, wo ich merke, wenn ich jetzt über den Punkt drüber gehe, ich muss es tun, obwohl ich nicht will, dann tut es nicht gut. So, und an der Stelle habe ich überlegt, was ist meine Option? Und das waren im Grunde relativ simple Dinge, wie ich gehe halt 10 Minuten vorher im Block, bevor ich heimkomme. Also ich nehme nicht Stunden meines Lebens der Familie weg quasi, sondern ich sorge erstmal für mich selbst. Mhm. Und diese Korridore ausfindig zu machen, das ist mir halt gelungen, durch diese Idee das herauszuarbeiten. Weil vorher war ich halt im Automatismus und habe halt nichts gemerkt. Ich habe einfach reagiert. So, und das ist das Faszinierende auch an dieser Technik, die natürlich jetzt sehr dominant auch hier in dem Gespräch zum Ausdruck kommt, aber eben ein Teil von Transferstärke ist, weil sie einem hilft, Klarheit zu generieren.
Mhm. Super. Ja, vielen Dank für dieses sehr persönliche Beispiel, Axel. Und wir sehen, es funktioniert, man darf sich da auch ein Stück weit reinbegeben und ein Bewusstsein entwickeln, wo man wieder abweicht von seiner Linie und damit dann den Kurs nicht mehr trifft, sondern abweicht. Und es gibt aber Methoden, die wir jetzt gelernt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Professor Dr. Axel Koch war bei mir heute bei Professionell Auftreten und alle Informationen, die ihr haben wollt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Axel, vielen herzlichen Dank, alles Gute für dich und viel Erfolg bei all deinen Veränderungsprojekten.
Ja, vielen Dank, Silvia. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche gute Impulse aus dem Gehörten hier.
Vielen Dank.
Das war's für dieses Mal Professionell Auftreten. Jetzt hast du bestimmt noch mehr Freude bei deinen kommenden Präsentationen. Weitere Informationen zum Podcast und die Shownotes findest du auch auf meiner Webseite pitz-coaching.de. Schau doch mal rein. Danke und bis bald, deine Silvia B. Pitz.